danken dir für deine Verheißung, dass wo zwei oder drei sich versammeln, in deinem Namen, worum sie auch bitten mögen, das soll geschehen. Herr, sei du in unserer Mitte in deiner Auferstehungskraft. Lass keine, wenn möglich, diesen Raum verlassen, ohne gesegnet zu sein, ohne gespürt zu haben, dass dein heilig Wort das Herz traf. Wirk über Bitten und Verstehen, sodass du dadurch verherrlicht wirst und dass wir einen Schritt weiterkommen in unserem christlichen Leben und wer dich noch nicht als Herrn und Heiland erlebt hat, dass er das erleben möge. Und wer dich kennt, neu angezündet wird mit einem heiligen Feuer, geführt und geleitet von deinem Geist um Christi Sinn. Wirke nun, Herr, über Bitten und Verstehen. Du weißt, was ein jeder braucht. Schenk uns das aus Gnaden. Amen. Heute Nachmittag sagte ich, Herr, ich weiß nun wirklich nicht, worum und worüber ich heute Abend reden soll. Da waren 3, 4 Botschaften in meinem Herzen. Und ich sage, Herr, was möchtest du, dass ich darüber rede heute Abend? Ich bin erfreut, als ich hörte, dass das Leiden Jesu angerührt wurde und dass die Kuh vom Sterben Jesu sank. Denn nämlich worüber ich reden möchte, finden wir im Römerbrief, im 1. Korinther, 1. Korinther 1, Vers 18, das bekannte Wort. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz, Torheit für die Welt, die verloren gehen, für uns aber eine Gotteskraft. Alle Welt weiß von dem Film Das Leiden, Passion Jesu. Viele Menschen, die sagen, das passt nicht in unsere Zeit. Das ist nicht die Botschaft für die heutige Zeit. Vom Kreuz soll man nicht mehr reden und vom Leiden Jesu. Es gibt so viele andere Sachen, worüber man reden kann. Aber ich freue mich über eines, dass der Film eines erreicht hat, um diesen Menschen zu zeigen, dass der Kreuzestod Jesu auch heute noch geltend ist für die Welt. Ohne dem sind wir verloren. und alle Rekorde werden gebrochen. Das über alles erwarten. Die Menschen staunen darüber. Wie ist das möglich, dass in diesem Jahrhundert, in der heutigen Zeit, Menschen daran Interesse haben, an den Tod Jesu, dass es nichts für uns und unsere Kinder. Und ich freue mich ganz besonders. Vor Jahren habe ich gesagt, Herr, du sendest uns in alle Welt, geht hin in alle Welt. Wenn ich diese Wand sehe, spricht sie etwas von alle Welt. Sollen wir mit dem Evangelium gehen bis ans Ende der Welt? Das ist Jesu Auftrag. Und ich sagte, wie kann man denn in Russland und den Ostblock das Evangelium verkündigen? Nach nicht vielen Jahren, 30, 40 Jahren, sind die Mauern gefallen. Und dann dachte ich, Herr, die Muslims, die sind noch fanatischer als die Kommunisten. Wie ist das möglich? Sie kommen zu uns, bauen ihre Moscheen. Wir helfen ihnen dazu. Aber wir können nicht in ihre Länder, um das Evangelium zu verkündigen und unsere Kirchen und Versammlungsräume zu bauen. Sagt der Herr, wie wird das nun gehen? Die haben es nicht leicht, die Gläubigen in muslimischen Ländern. Ich war so erfreut in diesen Tagen, als sie mir sagten, dass die Muslims strömen, um den Film zu sehen über das Leiden Jesu. Man kann es nicht glauben. Ich sage, wie ist das möglich? Ja, sagten sie, die Juden haben den Film kritisiert und getadelt und wollen den nicht. Nun wollen die Muslime wissen, warum, was ist das? Die Weisheit Gottes hätte ich nicht für möglich gehalten, dass der Film über den Tod Jesu, davon wollen sie nichts wissen. Einige von ihnen sagen, er ist nie gekreuzigt worden. Er ist nie gestorben. Und dass sie sogar dafür bezahlen, um das zu sehen. Erstaunlich. Dem lieben Gott ist nichts unmöglich. Auf solche Art und Weise, wie wir es nie geträumt hätten, dass dadurch sie etwas vom Tod Jesu lernen. Nun, Jesu leiden, Jesu Tod, ohne den sind wir verloren. Gibt es kein Heil. Das Wort vom Kreuz, Paulus hat gesagt, ich habe mich entschieden, als ich unter euch war, dass ich nichts anderes verkündigte als Christus, Jesus und den Gekreuzigten. Warum? Weil das die Kraft Gottes ist in unserem Leben. Es ist wunderbar, wenn man sieht, wie diese Kraft Menschen erfassen kann. Und wie Gott durch sein Wirken Menschen zum Kreuz bringt. In diesen Tagen war da einige, sind viele, die zum Glauben kommen. Viele Zulus und auch andere Nationen unter den Zulus. Aber dieser junge Mann war in einer heidnischen Familie. Und vor einigen Wochen sagte er seinen Eltern, ich hatte einen Traum letzte Nacht. Ich soll zur Missionsstation Passisavantu gehen. Und da wird man mir sagen, was ich brauche. Und dieser Mann in seinem Traum, der ihm dieses sagte, antwortete er und sagt: Ich kenne den Ort nicht. Wo ist der Ort? Und dieser Mann erklärte ihn und sagt: Du gehst dorthin, auf den Weg, da kommst du über die Tugela-Brücke, die in Südafrika waren, wissen, wo das ist, fährst bis nach Greytown. Von dort musst du nach Kranskop. Und er sagt: Wenn ich dort bin, wie komme ich weiter? Sagt der Mann zu ihm: Da ist deine Frau. Die wird dir sagen, wo der Ort ist. Der machte sich auf. Er kam dann über den Tugela-Fluss bis nach Greytown, suchte sich ein Taxi und sagte: Ich muss jetzt nach Kranskop. Und da waren noch andere Menschen im Taxi und eine Frau neben ihm. Und er sagt: Sagen Sie mir mal, wissen Sie, wo Passisavantu Mission ist? Da sagt sie: Da gehe ich hin. Komm nur mit mir. Ich bringe dich dorthin. Kamen sie nach Kranskop, noch ein Taxi. Und die Frau brachte ihn bis zum Empfang. Den Abend war ein Vortrag, Gottesdienst, das Wort Gottes wurde verkündigt und sofort traf ihn das Wort. Er kam unter Sündenerkenntnis und sagte: Ich bin ein Sünde. Nach der Versammlung sagte er: Ich möchte in die Seelsorge. Ich möchte mein Leben mit Gott ins Reine bringen. Und ich möchte zu Jesus kommen mit meinen Sünden. Ich bin ein elendiger Mensch, eine furchtbare Sünde. Ich kenne Gott nicht und möchte Frieden mit Gott machen. Und er kam mit seinen Sünden zum Kreuz, zu Jesus Christus. Und sein Leben wurde vollkommen verändert. Als er nach einigen Tagen nach Hause fuhr und zu seiner Familie kam, da sagten sie: Was ist mit dir geschehen? Du siehst so anders aus, so froh und frei. Sagte: Ich habe Jesus, eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und der hat mir meine Sünden vergeben, mich gereinigt mit seinem teuren Blut. Sie sagen: Du bist ein neuer Mensch. Und in diesen paar Wochen hat er schon viele von seiner Verwandtschaft zu Jesus geführt. Und die noch nicht zum Glauben gekommen sind, die kommen jetzt regelmäßig in die Gottesdienste und treffen sich unter dem Wort Gottes. Gottes Wege sind unergründlich. Erstaunlich, wie er wirken kann und wie er wirkt. Und wie Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Wort vom Kreuz: Torheit für die, die verloren gehen, aber für uns eine Gotteskraft. Es gibt eine wunderschöne Legende. Ich denke, manche kennen die schon. Ich habe das schon auch sehr oft gebraucht. Dass einige Männer sich aufmachten das Kreuz Jesu zu suchen und zu finden. Schlussendlich fanden sie drei Kreuze. Wir wissen ja, warum drei. Aber sie erkannten das Kreuz Jesu nicht, konnten es nicht unterscheiden und sagten, ja, die sind alte, verfaulte Kreuze. Und da kann man nicht sehen, nicht von den Nägeln, nicht die Schrift über ihn, gar nichts. Sieht alles überein, alles gleich aus. Und dann kam ein Mann und sagt, ich werde euch zeigen, welches das Kreuz Jesu ist. Holt uns einen lahmen Menschen in einem Rollstuhl. Ja, was hat das damit zu tun? Er sagt, schweigt, tut es, was ich euch sage. Und dann brachten sie ein. Und er sagte, so, nun bringt das erste Kreuz. Lasst diesen Mensch das Kreuz berühren und sehen, was geschehen wird. Er berührte das Kreuz und nichts geschah. Das ist nicht Jesus Kreuz, Jesu Kreuz. Bringt das nächste. Sie brachten es. Der Lahme berührte das Kreuz, sprang aus dem Stuhl und war kerngesund. Er sagt, das ist das Kreuz Christi. Das ist ein lebendiges Kreuz. Das bringt Leben. Und Freiheit, das ist eine wunderbare Geschichte. Eine wunderbare geistliche Bedeutung. Wer mit dem Kreuz Jesu und das Wort vom Kreuz in Berührung kommt, da geschieht etwas im Leben. Das ist eine Gotteskraft. Und die Gotteskraft ist die größte Kraft. Da ist keine andere Kraft so groß wie die. In Südafrika ist ein alter Prediger. Er heißt Mlefi. In 1904 oder 1955 waren wir in East London. Und da war eine Erweckung. Und dieser Mann hat dort geredet, dem Mlefi. In diesen Tagen, vergangenen Tagen, war er bei uns auf der Missionsstation. Ich sagte, lieber Mann, was du in 55 geredet hast, ist mir noch klar im Sinn. Er stand auf, da waren 3.000-4.000 Menschen und sagte, ich war noch nie im Ausland. Ich habe die Grenzen Südafrikas noch nie überschritten. Ich war noch nie übers Meer oder im fremden Land. Aber da ist ein Ort, wo ich war. Und das ist Golgotha. Es hat sich tief eingeprägt in mein Herz. Er sagt, wenn ich auch noch nicht in Europa war, wenn ich auch nicht in Amerika oder im Osten war, habe ich, Gott sei Dank, ich war bei Golgatha. Das ist eine wunderbare Erfahrung und die größte Erfahrung, die ein Mensch in dieser Welt erleben kann. Wer noch nicht bei Golgatha war, noch nicht am Fuße des Kreuzes seine Bürde und Last abgeladen hat und dort erkannt hat, worum es geht beim Kreuz, der findet keinen Frieden mit Gott und auch keinen Frieden mit seinen Mitmenschen. Das Kreuz, wie wir es kennen, ist ja vertikal und horizontal. Ein Prediger, der das Evangelium verkündigt in Südafrika, traf einen anderen Prediger. Aber das Evangelium, was er predigt, ist ein soziales Evangelium, ein modernes Evangelium, ein politisches Evangelium. Und der gläubige Bruder sagt, du, ich kann dich nicht verstehen. Du redest nur von den Mitmenschen und hast kein Verhältnis mit Gott. Sagt aber das Kreuz, da geht es um Gott, unsere Verbindung mit Gott und unsere Verbindung mit den Mitmenschen. Da sagt er, ach, du kannst predigen über die Verbindung mit Gott. Daran hat mich kein Interesse, sondern nur Mensch mit Mensch. Nun, das ist kein Evangelium. Ich nenne es nicht mal halbes Evangelium, sondern das Evangelium, wir machen Frieden mit Gott, aber gleichzeitig auch Frieden mit unseren Mitmenschen. Und die Bibel sagt, wer sagt, dass er Gott liebt und liebt nicht seinen Bruder, ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht. Aber das geschieht den Augenblick, wenn Jesus unser Leben verändert und neu macht und dass wir uns versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Ich kann das nie vergessen in meinem Leben. Ich hatte kein Interesse an einem Schwarzen. In meinem ungläubigen Zustand habe ich nicht geglaubt, dass der ein wahrer Mensch ist. Aber als Jesus in mein Herz kam, das Erste, was ich erlebte, war die Liebe zu den Heiden. Es hat mich tief bewegt. Und ich konnte nicht anders, als von dem Tage ab, ihre Sprache zu lernen und dann von einer Hütte zur anderen zu gehen. Voller Rauch. Die haben ein Feuer in der Mitte der Hütte. Kein Schornstein. Voller Rauch. Nach ein paar Minuten brennen die Augen. Aber dann sah ich, wenn man nah am Feuer ist und die Augen nah beim Feuer hält, ist es am besten. Aber nach einigen Minuten, wenn man herausgeht, dann riecht das Zeug sogar nach Schwarzwälderschinken. Das ist der Geruch. Genauso. Dass das Wunder, Teil des Wundes, was geschieht beim Kreuz, Frieden mit Gott, denn mit unseren Mitmenschen, da werden wir geistlich lebendig und wir, die wir gefesselt sind mit Banden des Teufels, werden gelöst, freigemacht, dass wir geistlich gesund sind. Aber in Erweckungszeiten wirkt Gott auch in übernatürlicher Art und Weise. Letzten Samstag kam eine Frau zu mir, schwarze Frau, mit ihrer Tochter. Sagt, kennst du mich? So, nein, ich kenne dich nicht. Ja, aber vor einem Jahr war ich hier. Dezember 2003, nicht mal ein Jahr. Und du kennst mich nicht? Ich sage, nein, ich kenne dich nicht. Sagt, weißt du nicht, dass ich in einem Fahrstuhl war, ganz gelähmt. Die haben mich getragen, als ich hier ankam. Ja, das weiß ich nicht. Sagt, als ich hier kam, habe ich Jesus kennengelernt. Mein Leben bereinigt. Dem Herrn Jesus mein Leben ganz hingegeben. Sie sagt, nach ein paar Tagen konnte ich gehen. Ich sagte, jedes Mal, ich will mal sehen, wie du gehen kannst. Da war keine Spur davon, dass sie je gelähmt war. Und jetzt am letzten Sonntag, vor dem ich abgeflogen bin, hat sie vor Tausenden gezeugt, wie Jesus ihre Seele gerettet hat und durch die Gnade Gottes sie sogar geheilt hat. Und dadurch wird der Name Jesu verheiligt. Er ist gestern, heute und bis in Ewigkeit der gleiche. Und die Gotteskraft ist jetzt auch noch wirksam. Aber die leibliche Heilung ist nicht das Entscheidende. Ich wäre tausendmal lieber ein Lazarus, krank von Kopf bis zu den Füßen, von Hunden geleckt und sterbe. Und gehe ins Himmelreich, wo mein Herr ist, als ein reicher Mann und sehr wahrscheinlich auch gesund und fahre in die Hölle. Seine Frau, die über 6000, ist doch 6000, Lieder gedichtet hat. Und sie heißt Fanny Crosby. Die war blind. Ist als junges Kind erkrankt. Weiß nicht, ob sie 6 Wochen alt war. Und sie blindet. Eines Tages sagte eine zu ihr, wie schade ist es doch. Wie schade, dass du blind bist. Ein Mensch mit solchen Talenten wie du. Hätte Gott doch geschenkt, dass du sehend gewesen wärst. Und dann sagte sie ihm, weißt du, wenn Gott mich fragen sollte oder sagen sollte, ich könnte bitten, worum ich will, um eine Sache, und die wird er mir schenken. Weißt du, was ich von Gott erbeten würde? Er sagt, wenn ich ein normaler, gesunder Mensch wäre, würde ich beten, dass er mich blind macht. Keine Bitterkeit in ihrem Leben über ihre Blindheit. Sie sagt, ich würde darum beten, dass ich blind werde. Ja, aber warum, wieso? So dass einst in der Herrlichkeit, wenn meine Augen aufgehen, den Ersten, den ich sehe, der Herr Jesus ist. Sagt, welche Herrlichkeit wird das sein? Meinen Herrn zu schauen. Ja, Luther sagte, wenn ich in den Himmel komme und Jesus nicht sehe, werde ich bitten, wo ist Jesus? Wenn sie mir sagen, er ist in der Hölle, dann gehe ich zur Hölle und die Hölle wird mir an den Himmel sein. Ich will da sein, wo Jesus ist. Das ist natürlich Torheit für den, der verloren geht. Aber Jesus, der Gekreuzigte, für die gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes und ist Herrlichkeit und ist das A und O in unserem Leben. Das ist wunderbar. Das ist die Lösung aller Probleme. Nun möchte ich über einige Wunder reden, die geschehen sind, als Jesus starb. Da sind viele Wunder in der Bibel aufgezeichnet, die geschehen sind, als Jesus am Kreuz hing. Wir reden nun über das Wort vom Kreuz und ich möchte jetzt nur über einige Sachen reden. Wunde, die geschehen sind, als Jesus am Kreuz hing. Das erste war, nach Lukas 23, 45, dass es dunkel wurde. Eine große Dunkelheit kam über die Menschheit. In dieser Welt wurde es dunkel. Von 12 Uhr bis 3 Uhr. Am helligen Tage wurde es finster, dunkel in dieser Welt. Dionysius war ein Schriftsteller. Er lebte in Heliopolis. Helio heißt Sonne. Polos, Stadt. In Südafrika haben wir einen Ort, Sun City. Aber einige Menschen sagen, es ist nicht Sun City, aber Sin City. Stadt der Sünde. Und dieser Mann berichtet, dass als Jesus am Kreuz war, die gleiche Zeit, wurde es auch dunkel in Ägypten. Und dann hat diese Schriftstelle geschrieben, historische Schriftstelle. Da sind zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass Gott, der Schöpfer aller Sachen, leidet. Dass Gott der Schöpfer leidet. Oder dass die Welt zerbricht. Aber wie wahr hat dieser Ägypter das gesagt, was wirklich geschah, als erster Punkt? Gott der Schöpfer. Er leidet. Und keiner hat gelitten je wie Jesus. Einige sagen es zu extrem in den Filmen, das Leiden Jesu. Manche Historiker sagen, wenn sie geschlagen wurden, dann konnten sie die Lungen sehen. Das Fleisch auf den Rücken ist historische Schriftstelle. Wurde gerissen. Das war ja nicht nur eine Peitsche. Die Banden, trockene Knochen daran, verrostete Nägel, Blei. Und dann wurde der Mensch damit gepeitscht. Bei einigen konnte man die Eingeweide sehen. Die Bibel redet davon, dass sie seinen Rücken geflücht haben. Wie ein Farmer, ein Bauer, sein Land flücht. Es kann keiner messen, wodurch Jesus gegangen ist. Das Leiden. Und dann war es nicht nur das körperliche Leiden, nicht nur die leiblichen Schmerzen, sondern die Sündenlast. Das Geistliche war das Schlimmste, dass er ausrufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war die große Pein. Das war das Schlimmste. Es wurde dunkel in dieser Welt. Ein römischer Historiker, Schriftsteller, Phlego, der schrieb im 14. Jahr Tiberius, als Tiberius regierte, war da plötzlich eine große Finsternis über die ganze Welt. Die Finsternis war so groß, dass man die Sterne schauen kann. Das sind Historiker. Einige zweifeln daran, war das wirklich dunkel? War das so? Weltliche Historiker und Schriftsteller bestätigen, dass das so war, mit Jahr und Stunde. Das ist erstaunlich. Und dadurch ist Jesus gegangen. Es hat natürlich eine große Bedeutung, dass es dunkel wurde, dass die Sonne ihr Gesicht verbarg. Es konnte sie nicht länger anschauen. Solche Gräueltaten mit dem heiligen Sohn Gottes, Lamm Gottes, das für uns geschlachtet worden ist. Die größte Ungerechtigkeit ist geschehen. Und wo hat das Leiden begonnen? Sein ganzes Leben war natürlich ein Leiden. Aber der Kreuzestod im Garten Gethsemane, wo er gerungen hat. Herr, wenn das möglich ist, Vater, lass diesen Kelch von mir. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Im Garten Gethsemane. Der Mensch ist gefallen in einem Garten, der Eden heißt, der Garten Eden. Da haben Adam und Eva gesündigt. Und dann kam der zweite Adam und brachte uns das Heil. Und wo begann der Kampf? Genau da, in einem Garten. Gethsemane. Wo sein Schweiß auf den Boden fiel wie Blutstropfen. Welch ein Kampf ist das gewesen? Er wurde zum Fluch. Die Bibel sagt, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Er ging in den Tod am Kreuz, wo der Vater, der ewige Vater, mit dem er von alle Ewigkeit verbunden war und eins war, sich von ihm wendete. Und er ausrufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das zweite Wunder, das geschah, war, dass der vorher Hang des Himmels zerriss, als Jesus am Kreuz war, als er laut ausgerufen hat, es ist vollbracht. Wir können nicht ermessen die Bedeutung von den Worten, es ist vollbracht. Wie der Vorhang von oben bis unten durchgerissen wurde. Seht, von oben bis unten. Das Heil kommt von oben. Kommt nicht von uns. Es ist nicht unser Tun. Es ist nicht unser Werk. Es ist, das Heil kommt von Gott. Das muss Gott schaffen. Und Gott sei Dank, er hat es geschafft. Von oben bis unten wurde der Vorhang zerrissen. Welch ein Wunder. Und der Vorhang war nicht wie mein Anzug, so dünn. Prüfe mal das nach, der war dick. Und der wurde zerrissen. Ja, der hohe Priester hat sein Kleid zerrissen. Er wusste nicht, dass das ein Untergang ist. Und der Untergang von ihren Zeremonien, von dem Judentum. Hier war der wahre Priester nun, der wahre Hohepriester, und zerriss den Vorhang von oben bis unten. Im Tempel waren da drei Haupträume. Der erste Raum war für die Menschen. Da konnten sie hinein. Der nächste Raum war für die Priester. Ein heiliger Raum. Aber dann der letzte Raum war das Allerheiligste. Und da durfte kein Priester einfach hinein. Nur der hohe Priester. Einmal im Jahr und nicht ohne Blut. Und machte Versöhnung für das Volk. Aber nun kam der wahre hohe Priester, das Lamm Gottes, geschlachtet am Kreuz auf Golgatha, und zerriss den Vorhang von oben bis unten und bahnte den Weg für dich und für mich, für uns alle, dass wir mit Freimütigkeit in das Allerheiligste können, zum Gnadenstuhl. Zum Thron der Gnade. Throne of Grace. Etwas Wunderbares. Der Gnadenthron. Wie süß. Wie schön hört sich das. Ein Thron der Gnade. Warst du schon mal da? Bist du schon hineingegangen? In das Allerheiligste. Den Weg, den Jesus gebahnt hat durch seinen Kreuzestod für uns alle. Wunderbar, dass er das ermöglicht hat. Dann das nächste Wunder. Ich gehe nur schnell dadurch, das gewaltige Erdbeben. Dass die Felsen zerbrochen sind. Der Tod Jesu hat alles in Bewegung gebracht. Himmel und Erde. Und in der Erde. Die Sonne am Himmelszelt konnte nicht unberührt bleiben. Die Felsen zerbrachen. Ein Fels hat kein Gefühl, ist hart, ist tot. Aber der Tod Jesu hat sich spürbar gemacht, sogar in den Felsen. Und dann öffneten sich die Gräber, viele Gräber der Heiligen. Und am Ostersonntag, Montag, Ostern, da erwiesen sich diese Heiligen, gingen sie in die heilige Stadt Jerusalem. Sogar in der toten Welt. In der toten Welt. Alles, was geschah, geschah nach dem Worte Gottes. Die Propheten haben das vor dem prophezeit. Ich möchte mal im Alten Testament das lesen für euch, wie wunderbar das ist. Ich habe es mir gemerkt, aber nun muss ich mal schauen, wo das ist, wo der Herr, wo Gott durch den Propheten das prophezeit hat. Amos 8, Vers 9. Amos, wenn Sie Ihre Bibel haben, können Sie es mit mir aufschlagen. Das ist sehr gut, wenn man die Bibel mitnehmen kann. und das denn auch Nachschlag. Amos Kapitel 8, Vers 9. Entschuldigt, dass das so lange nimmt. Amos 8, Vers 9. Zur selben Zeit, ich gehe zurück zur Finsternis, zur selben Zeit spricht der Herr, Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und das Land am hellen Tage lassen finster werden. Das ist circa 760 Jahre geschrieben vor Christus. Da hat der Prophet gesagt, der Herr, Herr, wird die Sonne am Mittag untergehen lassen und das Land am hellen Tage lassen finster werden. Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Wir brauchten eigentlich keine anderen Bücher. Wenn wir unseren Mitmenschen helfen wollen und uns selber helfen wollen, müssen wir zum Worte Gottes greifen. Da finden wir die Lösung für jedes Problem. Das lebendige, das heilige Wort Gottes. Und alles, was in ihrem Leben Jesu geschah, musste geschehen, so dass die Schrift in Erfüllung geht. Dieses Buch, das gilt auch in der heutigen Zeit für uns alle. Und dann in Hosea 13, Vers 14, das bezieht sich auch auf die Toten, die lebendig wurden. Natürlich das Wort Gottes kann man nicht einfach einschränken in eine Sache. Gottes Wort kann viele Bedeutungen haben. Aber hier heißt es Hosea 13, Vers 14. Aber ich will sie erlösen, Luther übersetzt, aus der Hölle und vom Tod erretten. Das Wort Hölle ist Scheol, Totenreich. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Das ist über den Sieg Jesu. Sieg Jesu über das Totenreich, die höllischen Mächte, über den Tod, wie Jesus darüber triumphiert. Ist doch wunderbar. Das ist Herrlichkeit. Das geschah alles durch den Tod Jesu. Ich bin da nun ganz schnell und flüchtig durchgegangen, um die Wunde, einige Wunde zu erwähnen. Aber das größte Ereignis, das Ereignis, das größer ist als all die Wunde, die geschehen sind, ist dieses. Nicht, dass es etwas Kleines ist. Das, was geschehen ist, ist was Großes, Gewaltiges. Aber da ist noch eines, was größer ist und wichtiger für uns. Und das ist, was wir in Jesaja 53 lesen, Vers 5 und 12. Er hat die Sünde vieler. Er hat die Sünde viele getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Was nützt es, dass die Sonne ihren Schein verloren hat? Was nützt es, dass der Vorhang zerriss von oben bis unten? Was nützt das Erdbeben uns? Was nützt es dir? Und was nützt es, dass die Toten aufgestanden sind, wenn mit deiner Sünde nicht abgerechnet wird, wenn die nicht hinweggetan wird? Ja, Sünde, ja, was bedeutet das? Darf ich nur mit einer beginnen? In 2. Mose 20, Vers 14 heißt es, du sollst nicht ehebrechen. Matthäus 5, Vers 27 sagte der Herr Jesus, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Welch eine Heiligkeit, welch heilige Worte. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht ehebrechen. Ach, das Ehebrechen in der heutigen Zeit ist ja eigentlich nichts Großes. Aber lieben Freunde, wenn wir auch in der heutigen Zeit leben, muss ein jeder wissen, dass das, was die Bibel sagt, das Ausschlaggebende ist. Ach, du bist zu extrem. So ernst muss man das doch nicht nehmen. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten. Aber die Worte, die ich zu euch rede, die werden euch richten am Tage des Gerichts. Und er sagt, du brauchst nur eine Frau ansehen. Die Alten, die sprachen von Ehebruch. Aber ich sage, wenn der Mann eine Frau ansieht, ihre zu begehren, in seinem Herzen hat er schon die Ehe gebrochen. In Epheser 5 heißt es, von Vers 3, Hurerei, aber und alle Unreinigkeit oder Geiz, lasset nicht von euch gesagt werden. Auch nicht schandbare Worte oder Scherze, welche euch nicht ziemen. Das gilt auch in unserer Zeit. Und wenn es je eine Bedeutung gehabt hat, dann ist es heute, wo so viele abtrünnig werden, wo so viele den rechten Weg verlassen, wo so viele in die Welt gehen. Und das Normale ist für uns. Aber es heißt Hurerei, alle Unreinigkeit oder Geiz, lasset nicht von euch gesagt werden. Lieben Freunde, ich will euch dieses sagen. In aller Welt, sehr oft, wenn Menschen gegen das wahre Evangelium Jesu Christi sind und dagegen gehen, findet man, dass Unreinheit in ihrem Leben war und nicht selten sogar Hurerei. Der Herr Jesus sagt, ihr wollt das Licht nicht, weil eure Werke böse sind. Das gilt auch heute noch. Und in Epheser 5, Vers 5 heißt es, denn das sollt ihr wissen, dass kein Hure oder Unreine oder Geizige Erbe hat in dem Reich Christi und Gottes. Harte Worte, die gelten aber heute. Lieben Freunde, das Wort Gottes sagt klar und ausdrücklich. Und das ist, was ein jeder wissen soll, hier unter uns heute Nacht und heute Abend. Kein Unreine hat Teil am Reiche Gottes. Und da wird die Unreinigkeit genannt. Sexuelle Sünden, Fleischeslust, eine böse Sache in Gottes Augen. Das sollt ihr wissen, dass kein Hure oder Unreine oder Geizige Erbe hat in dem Reich Christi und Gottes. Lasset euch niemand verführen. Gott hat gewusst, was manche sich verführen lassen werden. Und Gott hat es gewusst, dass es Sektiere geben werden. Und Gott hat es gewusst, dass einige es ihren Auftrag, als Auftrag finden, die Menschen von rechter Straße, vom rechten Wege abzuirren. Ach, Gott nimmt das nicht so ernst. Das gilt ja nicht für die heutige Zeit. Lasset euch niemand verführen mit vergeblichen Worten. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Der Herr Jesus hat gesagt, eines Tages werden wir Rechenschaft ablegen für jedes unnütze Wort, das wir geredet haben oder geschrieben haben. Wird ein furchtbarer Tag sein. Für die, die afterreden, die Lüge verbreiten, gegen die Wahrheit kämpfen und meinen, sie tun Gott einen Dienst. Schaut mal nur den Hohepriester an. Schaut die Priester, die Pharisäer. Sie haben die geschrien. Hinweg mit ihm, tot mit ihm. Und sie meinten, sie taten das Rechte. Und trotz allem denken nur an den Malchus. Als Petrus sein Ohr abschlug, hat Jesus gesagt, Petrus, zurück mit dem Schwert. Und nahm das Ohr und heilte diesen Mann. War das Wunder nicht genug, um diese Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen? Aber wer sein Herz verstockt hat, wenn auch die Wahrheit hört, alles Reden nützt gar nichts. Und alles Predigen auch nicht. Oh, wenn Menschen ihre Herzen verstocken, verstocket eure Herzen nicht. Und das haben die Menschen getan. Und als die Wunder geschahen, Gräber sich öffneten, oder das große Erdbeben, oder der hohe Priester geht in den Tempel und sieht, von oben bis unten zerrissen, hat kein Mensch getan. Eine Tat Gottes. Aber hat sie nicht bewegt. Hat sie nicht bewegt. Verlasset nie den rechten Weg. Verstocket nie eure Herzen. Und wenn ihr es getan habt, tut Buße, rechtschaffene Buße und bringt die Sache ins Ordnung. Und macht Frieden mit Gott und Frieden mit den Mitmenschen. Sonst geht dem Menschen eine furchtbare Zukunft. Eine furchtbare Zukunft entgegen und nicht nur in dieser Welt, sondern auch im Jenseits. Denn um diese Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Ich habe nichts dazu, kein Wort dazu getan oder weggenommen von dem, was ich jetzt gelesen habe. Können Ihre Bibel nehmen und das nachlesen. Gottes Zorn kommt über uns. Und wie sieht's aus in Europa? Wie sieht's aus heute in aller Welt? Da müssen wir, wenn wir nicht Buße tun und Umkehr machen und uns bekehren von unseren bösen Wegen, können wir nicht anders als mit dem Zorn Gottes rechnen, der über uns und unsere Kinder kommen wird. Und die Worte Jesu, als er die Töchter Jerusalems weinen sah, sagte, weinet nicht über mich, weinet über euch und eure Kinder. Wenn sie dies tun am grünen Holz, was wird von euch geschehen? Wie wird das sein? Und wie sieht's aus in der Welt? Was wird nicht alles gemacht? Und sehr oft schließen Gottes Kinder sich an und gehen mit der Welt. Wollen natürlich nicht Feinde der Welt sein. Nicht Feinde der modernen Sachen. Aber liebe Freunde, wenn wir Erweckung haben wollen und wenn es uns darum geht, dass Gott durch seine Kraft und seinen Geist wirken soll, dann müssen wir zurück zum Worte Gottes. Die Erweckung in Südafrika ist aus dem Worte Gottes geboren. Und das Wort hat unsere Herzen durchbohrt. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt. So wie die Schrift es sagt. Nicht wie die Schweizer es sagen. Nicht wie die Reformierten es sagen. Nicht wie die Lutheraner es sagen. Nicht wie die Katholiken es sagen. Sondern wie die Schrift es sagt. Und dass wir uns im Worte Gottes anschauen. So wie in einem Spiegel und uns dort sehen. Nun, ich sagte, das ist das größte Ereignis, dass Jesus Christus unsere Sünden auf sich nahm. Um unseretwillen zerschlagen ist. Das ist das alte Evangelium, kein anderes. Das ist, was uns hilft. Da werden wir durch seine Wunden geheilt. Lieben Freunde, nicht von unserem Husten und Bronchitis oder Arthritis, sondern von unserem Ärger, Zorn, Bitterkeit, Afterreden, Nachtragen, Fleischeslust, Hurerei. Gott ist ein heiliger Gott, der sozusagen dreimal heilige Gott. Mit dem müssen wir rechnen. Und ohne Jesus Christus sind wir verloren. Du und ich hätten geschlachtet werden sollen. Du und ich hätten verflucht sein sollen wegen unserer Sünden. Denk mal an deine Sünden. Wie oft hast du vielleicht schon die Ehe gebrochen im Lichte des Wortes Gottes? Wie oft hast du vielleicht nicht schon gesündigt? Wenn Jesus kommt, ist er auch ein Richter unserer Gedanken und unsere Worte und unsere Taten. Dafür war Karfreitag, dafür war Golgatha. Da hat der Sohn Gottes gelitten. Der Heilige wurde zur Sünde gemacht. Unseretwegen. Lieben Freunde, wenn wir dieses erkennen, werden wir aufhören, um mit der Sünde zu liebäugeln. Dann haben wir nur noch ein Verlangen. O Herr, reinige uns mit deinem teuren Blut. Und heilige uns durch und durch. Und schenke uns, dass unser Leben dir heilig ist. dass wir von ganzem Herzen nur vor Gott, für Gott leben. Und dann ist es von keiner Bedeutung, ob die Welt uns ehrt, ob die Menschheit das will. Der Herr Jesus hat gesagt, wenn sie mich so genannt haben, den Obersten der Teufel, wie viel mehr euch? Welchen von den Propheten haben sie nicht verfolgt? Hat Gottesmänner gegeben hier in Europa. Aber einige waren vogelfrei. Wie viele sind nicht getötet worden in Frankreich? Blut hat geflossen. Lieben Freunde, es geht um ein Ganzes. Jesus, der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, ist Fleisch geworden und denn für uns gestorben, gelitten wegen unserer Sünde. Wenn unsere Augen geöffnet werden, dann werden wir nicht mehr Freude haben an unserem Sündigen. Und dann werden wir nicht mehr sagen, die Sünde schmeckt gut. Und im Geheimen treiben wir das böse Werk. Sondern, dass wir Gott dienen von ganzem Herzen. Eine Botschaft, die ich gern gebracht hätte, wäre heute Abend, wäre die Gemeinde Gottes. Ein Bibelausleger redet vom Berg Zion und sagt, das kann man auch vergleichen mit der Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi. Da sollte jeder, der in der Gemeinde ist, auf heiligem Boden stehen. Da müssen wir unsere Schuhe ausziehen. Nicht die Schuhe, die wir an unseren Füßen haben, sondern die Schuhe in unserem Herzen, die Sünde ablegen, die Sünde töten. Dem lieben Gott ist nichts unmöglich. Er sucht aber nach Menschen, die Frieden machen mit ihm durch Jesus Christus. Das ist nicht das Ende, aber durch die er wirken kann. Und dass wir das Evangelium verkündigen in alle Welt. Zuerst mit unserem Leben, nicht mit unserem Schnabel. Denn vieles Reden hat keinen Sinn, keinen Verstand, wenn unser Leben nicht damit übereinstimmt. Und dass dadurch, durch den Tod Jesu, auch die Felsen in unserem Leben zerbrochen werden. Das Böse hinweggetan wird. Johannes der Täufer, der Größte von Frauen geboren, sagte Jesus, der sah Jesus und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Bruder, Schwester, ich schließe jetzt. Hat er schon deine Sünden weggetragen? Hat er dich schon befreit? Hat er dich schon aus deinem Grab der Sünde herausgeholt? Hat er schon alles neu gemacht in deinem Leben? Ist Jesus Wirklichkeit, der Gekreuzigte? Gott sei Dank, er ist nicht nur gestorben, sondern auch aufgestanden. Und es gibt viele Richter in der Vergangenheit und in der heutigen Zeit. Sie sagen, da ist nichts geschehen in dieser Welt, das so klar ist und solch einen Beweis hat, solch ein Zeugnis wie die Auferstehung Jesu Christi. Daran kann man nicht zweifeln. Und wer auch ein Zweifler ist, muss krank sein in seinem Kopf, wenn er an Auferstehung Jesu zweifelt. Da kann man nicht dran zweifeln. Das ist sogar nach dem Gesetz, wenn man es prüft, klar auf der Hand. Das ist eine Tatsache. Ist Jesus Tatsache in deinem Leben? Gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Kann er frei wirken in und durch dich? Oder wird der Heilige Geist betrübt in deinem Leben? Ich habe nun von vier Wunde, große Wunde geredet, die geschehen sind, als Jesus am Kreuz hing, sagte aber, das größte Wunde ist dieses, dass er deine Sünden getragen hat, dass er für dich gebetet hat. Und der Hebräerbrief sagt, weil er für uns betet, als hoher Priester und für uns eintritt, kann er uns vollkommen retten von unseren Sünden. Kann uns freimachen von der Hurerei, von der Fleischeslust, von der Lust, die Bibel sagt, fliehet die Lüste der Jugend. Fliehet. Das ist Gift. Tödlich. Wie viele sind nicht schon umgekommen? Bei uns in Südafrika ist es offensichtlich, wo wir AIDS haben. In vielen Teilen Südafrikas haben junge Menschen, Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren über 50% AIDS. Sie sterben wie die Fliegen. Und es gibt so viele Waisenkinder. Kein Vater, keine Mutter. Das in die Berge gehen. In Talen und nehmen uns ihrer an. Nur in einem Gebiet haben 32 Stammeskönige uns gebettelt und sagt, nehmt euch unsere weisen Kinder an. So dass ich mit der Regierung gesprochen habe in KwaZulu-Natal. Und sie uns versprochen haben, dass wir einen Ort bekommen, wo wir leicht 750 Waisen unterbringen können. Fantastische Häuser, wunderbar. Und sie sagten uns, vor einem Jahr haben sie uns schon gesagt, die können wir haben. Diese weisen Kinder zu ernähren und noch andere Orte, wo wir gesagt haben, können wir die AIDS-Sterbenden nicht unterbringen. Die sterben in den Zuckerfeldern, in den Wäldern. Die kriechen aus dem Haus und findet sie tot. Lohn der Sünde. Bei vielen. Es gibt Einzelfälle, ich weiß von Ärzten, die AIDS haben und es durch die Nadel bekommen haben. Spezialisten. Es ist eine gefährliche Sache, Arzt zu sein in Afrika in dieser Zeit. Dass ich sage, gib uns denen. Der Herr Jesus wird sagen, ich bin krank gewesen. Sollen wir einfach Lazarus draußen vor der Tür sterben lassen? Ohne Hilfe? Wir sagen, gibt uns die Gelegenheit. Das wollen wir tun. Waisenhäuser braucht man in Europa jetzt nicht, aber vor einem Jahrhundert hat man sie gebraucht. Und die brauchen wir in Afrika heute. Betet für uns. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, Ihnen das Evangelium Jesu Christi zu bringen, zu weisen, Jesus hat diese Krankheit und diese Sünde getragen. Darum ist er verwundet, zerschlagen worden. Nach Jesaja 53. Und dann ihr Leben zu sehen, wie es sich verändert, wenn sie Jesus gefunden haben. Viele werden wir im Reiche Gottes finden, die durch AIDS zum Glauben gekommen sind. Aber nun die letzte Frage. Wie sieht es bei dir aus in deinem persönlichen Leben mit der Sünde? Hat Jesus dich schon davon befreit? Von dem Zorn? Von dem Afterreden? Von der Bitterkeit? Von dem Hass? Du sollst sogar deine Feinde lieben und für sie beten. Die dich verfluchen, segne. Jesus sagt, auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Wenn Jesus noch nicht als Retter ganz klar ist in deinem Leben und befreie und reinige von deinen Sünden, lass doch diese Stunde dazu dienen. Und wenn da was ist in deinem Leben, was noch nicht geordnet ist, dann ordne es jetzt. Vor meinem Abflug kam mein leiblicher Schwager und sagte, du, ich habe was erlebt in diesen Tagen. Ich traf ein Sterbende. Und der sagte, bitte, ich muss zu Jesus kommen. Darf ich meine Sünden beichten? Darf ich meine Sünden bekennen, dass er mich reinigt mit meinem Leben? So möchte ich nicht in die Ewigkeit hinein. Wir wissen nicht, wann unser Sterbebett kommt, ob wir je ein Sterbebett haben oder ein Unglück oder irgendwas. Bist du bereit? Und möge der Vortrag heute Abend dazu dienen, wenn wir nicht bereit sind, dass wir unsere Sache mit Gott in Ordnung bringen und dass wir zu Jesus kommen, der dafür gebüßt hat und unsere Sünden hinweggetragen hat. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist für einen jeden von uns gestorben, hast für uns gelitten. Der Zorn Gottes kam über dich und hätte über uns kommen müssen. Wir haben dich geschlagen mit unseren Sünden. Wir haben dich Mühe gemacht mit unseren Sünden. Aber du nahmst sie auf dich und starbst für uns, sodass du uns das Heil brachtest. Wir danken dir, dass du den Weg geöffnet hast für einen jeden zum Gnadenthron und dass wir mit Freimütigkeit kommen können zu dir mit unseren Sünden. Und du hast uns gesagt durch dein heiliges Wort, wenn jemand sagt, dass er nicht gesündigt hat, ist ein Lügner. Aber wer sie bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Und wenn wir sie bekennen, wirst du uns reinigen von all unserer Ungerechtigkeit. Wir danken dir, Herr, wiederum für das Heil, das ewige Heil, das du uns gebracht hast. Dass du uns so geliebt hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast, als wir noch Feinde waren. Wir danken dir dafür. Amen.